Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CropFM. Unbekannte Objekte ist der Titel der heutigen Sendung und mein Gast ist Illo Brandt von Ludwiger. Heute gibt es wieder einen CropCom, den Live-Chat nehme ich, mit dem sich Zuhörer dieser Sendung live am Gespräch beteiligen können. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.nur.at und dann auf den CropCom-Button klicken. Es sind schon einige hier und es gibt sicherlich viele spannende Fragen, die man zu einer Sendung wie dieser stellen kann. Zu dieser Sendung gibt es natürlich einen Newsletter, der alle zwei Wochen verschickt wird. Anmelden kann man sich ebenfalls auf der Startseite cropfm.mur.at. Mailen kann man mir sehr gerne. Link gibt es ebenfalls auf der Startseite unterm Header oder einfach an cropfm@mur.at. Und es gibt auch einen Podcast zu dieser Sendung, beziehungsweise ein Sendungsarchiv, wo man fast alle bisherigen Sendungen runterladen kann. Und ein Hörerinnenforum, in dem man sich auslassen kann oder Fragen stellen kann, Beschwerden, Anregungen oder sonstige Diskussionen führen kann. Ja, während sich alle Sorgen um die Wirtschaftskrise machen, werden nächstes Jahr über 1 Milliarde Menschen hungern. Natürlich auch eine Folge davon. Die steigenden Lebensmittelpreise werden die Zahl der Hungernden in der Welt im kommenden Jahr laut den Vereinten Nationen auf über 1 Milliarde steigen lassen. Und gleichzeitig gibt es da riesige Mengen Abfall, so ein Artikel auf ORF.at. Die Nahrungsmittelbranche zeigt sich trotz Wirtschaftskrise unberührt. Ein Viertel der produzierten Nahrung landet im Mistkübel, noch bevor sie jemals einen Konsumenten erreicht. Jedes fünfte Brot wird laut Expertenrechnung für den Mist produziert. Bei mehr als 6000 Supermarktfilialen in Österreich entsteht so eine gigantische Abfallmenge von 300.000 Lebensmitteln täglich. Und das allein in Österreich, also wenn man da Europa hernimmt, dann muss man sich schon ein bisschen fragen, ob das irgendwie noch mit rechten Dingen zugeht oder ob wir noch bei Trost sind. Auf Obskuristan gab es wieder einen neuen Artikel. Where are they? Es gibt ständig neue Artikel, aber den fand ich jetzt besonders spannend, auch zum heutigen Thema. Where are they? Nämlich die Besucher oder wie auch immer man sie nennen möchte. Ist CETI bloß ein gigantisches Ablenkungsmanöver von Alien-Kontakten, die schon längst stattgefunden haben? Oder gibt es einfach keine Aliens, mit denen man den Kontakt herstellen könnte? Diese Fragen stellt Dr. Nachtstrom auf seinem Blog Obskuristan. Die Szene der UFO-Kontaktgläubigen windet sich derzeit unter Schmerzen, nachdem das australische Medium Blass & Goodchild vor kurzem ein Desaster anrichtete. Ja, wir haben da in den News darüber berichtet. Weiters, gestern erschienen Illuminatus 23 und Tote Hacker. ein weiterer Artikel. Und zwar geht es da um das kurze und oft spannende Leben der Hacker. Und apropos Hacker, da gibt es auch einen recht interessanten Artikel auf exonews.de, nämlich der parteiübergreifende Kampf gegen die Auslieferung von Gary McKinnon. Er soll, wie ich das richtig verstehe, zwar ausgeliefert werden, aber soll dann seine Strafe in dem Vereinten Königreich absitzen können. Und hoffentlich ist er nicht der Nächste. Dann gab es da diesen Mystery Lego-Mann, der da vor der Küste Brightons angeschwemmt wurde. Ein 2,5 Meter großer Lego-Mann sorgt in der südenglischen Stadt Brighton für Rätselraten. Dass die Figur von einem Schiff gefallen sei, wie es von manchen spekuliert wird, oder gar aus Dänemark, der Heimat von Lego, angeschwemmt wurde, scheint unwahrscheinlich. Die Frage ist halt, wie kam das Ding dorthin? Ist wirklich riesengroß und ja, sehr lustiger Vorfall. Im Chat beschweren sich einige, dass es steuert, bei anderen geht's. Ich habe keine Ahnung, was da wirklich los ist. Ich glaube aber eher, dass es ein Stream-Problem ist. Also die Aufnahme bzw. das, was ich hier höre, hört sich gut an und mehr kann ich tun. Also sorry, vielleicht einen anderen probieren. Es gibt da, glaube ich, zwei, die angeboten werden. Jedenfalls Chat-Changes, das sang schon David Bowie vor über 20 Jahren. Und jetzt ist Barack Obama der 44. Präsident mit genau diesem Slogan. Mehr oder weniger. Kenia führte spontan einen Feiertag ein, was ich sehr nett finde. McCain reicht Obama die Hand unter Buhrufen der Anhänger. Bush wünscht Obama viel Spaß, naja. Und den kann er durchaus haben, denn er ist ein Präsident mit Monopol über Legislative und Exekutive, zumindest in den ersten 2 Jahren. Bleibt natürlich zu hoffen, dass er diese Machtposition nutzt, um gute Dinge zu vollbringen. Die USA hätte das sicher sehr notwendig. Ein erstes positives Zeichen ist vielleicht, dass Barack Obama entschieden für Netzneutralität einsteht. Das heißt also den freien Zugang zum Internet für alle, also für Benutzer als auch Publizierende. Was ich sehr gut finde und sehr wichtig. Obama und die UFOs, da gibt es einen Bericht dazu auf Whitley Strieber's Homepage. Und da ist halt die Frage, ob da was weitergeht. John Podesta aber lässt aufhorchen, er ist Leiter des Transition Teams von Obama. Und er meinte da, it's time for the government to declassify records that are more than 25 years old and to provide scientists with data that will assist in determining the real nature of this phenomenon. Ja, da wird's Zeit. Change. Sehr seltsame Technikpräsentation gab es da auf CNN, auch mitten im Wahlkampf Getose, ich glaube sogar am Wahltag. Der Zuschauer staunte jedenfalls nicht schlecht, als Korrespondentin Jessica Yellen in Ganzkörpergröße aus Chicago live ins Studio nach New York gebeamt wurde, unter Anführungszeichen. Wer das Ereignis mitverfolgte, wurde Zeuge der ersten Hologramm-Fernsehschaltung der Fernsehgeschichte. Ich weiß, dass du mindestens 1000 Meilen weg bist, aber es sieht so aus, als wärst du genau hier, so Moderator Wolf Blitzer. Und wie Prinzessin Leila aus den Star Wars Filmen fühlte sich Yellen, so witzelte sie zumindest. Und natürlich, auf das heutige Thema bezogen, ist es natürlich schon recht interessant, wenn man da so Hologramme in den Raum projizieren kann. Vielleicht geht es ja nicht nur mit Moderatoren. Vielleicht geht es ja irgendwann auch großflächig und es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass man versucht, Gotteserscheinungen oder riesige Mutterschiffe über fremden Armeen zu projizieren und ihnen dann Angst zu machen. Aber bei UFOs kann man sich die Mühe eigentlich sparen, denn die werden ja seit Jahrzehnten quasi gratis gesichtet. Und natürlich gab es in den vergangenen 2 Wochen auch sehr viele UFO-News, mehr als genug und darunter auch viele neue Sichtungen. Eine kleine Auswahl davon findet sich in der News-Sektion bzw. sendungsaktuell hinter dem Link in der Past-Show-Sektion. Einfach Sendung maximieren, auf mehr klicken und dann oben auf diesen auf das I, wo News steht, klicken. Dann sieht man alle News, die zu dieser Sendung behandelt wurden und, wie man feststellt, viele mehr, die ich nicht behandeln kann. Sonst rede nur ich. Heute findet jedenfalls die UFO-Konferenz 2008 statt, und zwar in Las Vegas, mit Gästen wie Nick Pope, Linda Moulton Howe, Dr. John Alexander. Also, ja, wer dort ist, hat sicher Spaß. Und sehr gute Quellen im deutschsprachigen Raum, natürlich auch im österreichischen, sind exonews.de, gestaltet von Carsten Dresbach, und exopolitik.de von Robert Fleischer, wo also immer wieder aktuell und auch mehr fokussiert natürlich auf das Thema UFOs und Exopolitik Nachrichten zu diesem Thema zu finden sind und wirklich jeden Tag eigentlich Neuigkeiten zu lesen, zu hören und zu sehen sind. Ja, in der heutigen Sendung mit dem Titel Unbekannte Objekte geht es hier um das UFO-Phänomen und wahrscheinlich um jenen Mann, der im deutschsprachigen Raum am meisten dazu zu sagen hat. Illbrand von Ludwiger nämlich. Er befasst sich seit 53 Jahren mit dem UFO-Problem und besitzt eine vollständige Bibliothek der wissenschaftlichen und seriösen Literatur zu diesem Gebiet. Weiters auch die 130 Blue Book-Berichte auf 95 Microfish-Filmen aus den USA. 600 Seiten Samizdat-Berichte aus der UdSSR aus dem Jahr 1979, 12 Aktenordner mit militärischen Radardaten zwischen 93 und 96 und so weiter und so fort. Illbrand von Ludwiger hat persönlich mit mindestens 100 Zeugen von UFO-Sichtungen gesprochen, darunter Astronomen, Meteorologen, Polizeioffiziere, Piloten, Fluglotsen, Staatsoberhäuptern, Juristen, Ärzten und Milliardären. Also nicht nur Betrunkene um 3 Uhr früh, wahrscheinlich von denen kein einziger. Und war auch bei Hypnosesitzungen von Abduzierten, nämlich Entführten, zu Deutsch anwesend. Auch ein sehr spannendes Thema. Er erhielt 1990 mit den mit 20.000 Franken dotierten Dr. Hedri-Preis von der Uni Bern für seine streng wissenschaftlichen Untersuchungen des UFO-Phänomens und für die Herausgabe des MUFON-CES-Bände, die inzwischen über 2500 Seiten umfassen. Illbrand von Ludwiger hat 3 Bücher geschrieben und hat gerade ein neues fertiggestellt, wie ich gehört habe, mit dem Arbeitstitel, vielleicht wird es auch der Titel, UFOs ein Missverständnis. Ja, so kann man es auch sagen. 1997 war er von 10 Wissenschaftlern aus aller Welt, die in einem Gremium von 10 skeptischen Wissenschaftlern anlässlich der Rockefeller-Konferenz in New York Beweise für die Existenz unidentifizierter Flugobjekte vorgelegt haben. Und die MUFON-Gruppe, deren Leiter ist, umfasst zurzeit ca. 70 Personen und ist besonders an physikalischen Wechselwirkungen der Objekte mit der Umgebung interessiert. Von diesen holen sich die Wissenschaftler Anregungen für die theoretischen Modelle, die sie über die Gravitation entwickeln. Und damit kann man dann vielleicht irgendwann einmal Sachen bauen, die ganz ähnlich funktionieren und Dinge tun können, die ganz ähnlich sind. Unter Experten wird die Gruppe jedenfalls in der Theoriebildung über UFOs führend in der Welt eingeschätzt, und zwar sind unter diesen Experten, die diese Einschätzung mittragen, so illustre Namen wie Dr. Heinz und Dr. Jacques Vallée und auch viele weitere mehr. Das heißt, ich würde sagen, viel kompetenter kann man auf diesem Gebiet eigentlich kaum sein, auf dem Gebiet der Ufologie nämlich. Freue mich sehr, dass die Sendung heute zustande kommt, nachdem sie das erste Mal leider verschoben werden musste. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt dann gleich aufs Telefon um und zu Illbrand von Ludwiger und sprechen mit ihm über unbekannte Objekte auf Crop FM. We'll be right back. Hillebrand von Ludwiger wurde am 20.07.1937 in Stettin geboren, studierte in Hamburg, Erlangen und Göttingen Physik, Chemie, Mathematik und Astronomie, war 2 Jahre an der Universität Sternwarte in Bamberg tätig und erwarb 1964 an der Universität Erlangen sein Diplom als Astrophysiker. Seither arbeitet er in der Luft- und Raumfahrtindustrie als Systemanalytiker. Unter anderem gehörte er zur Startmannschaft der Europarakete Eldo 1966 in Woomera, Australien. Ende der 50er Jahre lernte Hillebrand von Ludwiger Burkhard Heim persönlich kennen und pflegte bis zu Heims Tod im Jahre 2001 eine enge Freundschaft mit dem Ausnahmewissenschaftler. Und an dieser Stelle sei auch auf die Sendung mit dem Titel Burkhard Heim im Archiv verwiesen, die sehr interessant war und wahrscheinlich einer der besten, die es im Archiv gibt. Aber es ist Geschmackssache. Seit 1974 wirkt Hillebrand von Ludwiger als Leiter der zentraleuropäischen Sektion des Mutual UFO Networks, MUFON CS, in Feldkirchen, Westerham. Und was MUFON CS tun etc., das wird er uns heute gleich selbst erzählen. Guten Abend, Herr von Ludwiger.
Guten Abend, Herr Alubadi.
Ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat beim zweiten Anlauf. Ja, ich habe Sie jetzt schon kurz vorgestellt, auch Ihre Arbeit kurz umrissen, ist natürlich, ich denke einmal, im deutschsprachigen Raum sucht man einen solchen Gast vergeblich, außer man findet ihn in Ihnen, und freue mich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen, über das wir in dieser Sendung natürlich auch schon mit Robert Fleischer und vielen anderen sehr oft gesprochen haben, aber heute werden wir vielleicht versuchen, das, oder werden wir das von einer bisschen einer anderen Seite her beleuchten, denn die Organisation, der Sie vorstellen, also die Sie leiten, MUFON CS, untersucht ja vor allem das Ganze von der physikalischen Seite her, von dem, was man wirklich messen kann.
Ja.
Was ist eigentlich, was ist jetzt aber die Aufgabe, die sich MUFON CS, ist ja ein Verein, gestellt hat, beziehungsweise von MUFON, also Mutual UFO Network, das ja.
Ja, das ist die Mutterorganisation.
Die Mutterorganisation ist.
Und 1974 habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich nicht eine Tochterorganisation hier in Deutschland aufziehen würde oder wollte. Und zwar die Bedingung sei, dass nur Akademiker, also Leute mit einer wissenschaftlichen Ausbildung, dazugehören. Und das fand ich recht interessant und hatte gedacht, na, dann können wir auch die ganze Diskussion um unbekannte Flugobjekte etwas anheben auf ein höheres Niveau, auf das Wissenschaftliche. Und dann habe ich mich da eingelassen. Und zwar haben wir auch die Österreicher mit dazu genommen und die Schweizer, sodass das eine deutschsprachige Organisation von Anfang an war. Und wir nannten uns Zentraleuropäische Sektion der MUFON, weil das natürlich auch ganz zentral in Europa liegt, hier unsere deutschsprachigen Länder. Und in der Zwischenzeit ist es nun dazu gekommen, dass wir nicht nur Akademiker und Wissenschaftler zu der Gruppe zählen, sondern eben auch andere Berufe. Darunter sind Journalisten und es sind Detektive dabei, aber das Hauptziel bleibt, die ganze UFO-Forschung auf eine wissenschaftliche Diskussion eben so zu heben, dass wir unsere Kollegen ansprechen. Wir wollen nicht die Öffentlichkeit ansprechen und deswegen haben wir keine Zeitung, die wir veröffentlichen oder andere Publikationsorgane, um alle zu erreichen, sondern bloß unsere Kollegen. Und deswegen sind die Berichte, die wir schreiben, diese MUFON CS-Berichte, da sind wir jetzt gerade am 12. Bericht, so, dass sie eigentlich nur der Fachmann verstehen kann. Also es wimmelt davon Formeln, weil der Physiker in der Fachsprache der Mathematik schreibt und die Psychiater und Psychologen benutzen dann ihre Vokabeln. Naja, also so unterscheiden wir uns gegen andere Gruppen, die bloß aus Interesse mal ein bisschen Fälle sammeln, sondern wir gehen der Sache auf den Grund. Und das, was Sie ja schon angedeutet haben, das, was wesentlich ist, wir haben von Anfang an gesagt, wenn es sich hier um Phänomene handelt, die mit einer Intelligenz besetzt sind oder von einer Intelligenz gesteuert werden, woher das auch immer kommt, dann können die uns, wenn sie klug genug sind, und man merkt ja, sie sind's, können sie sich verbergen, sie können uns viele Dinge verheimlichen, aber was sie nicht verheimlichen können, das sind die physikalischen Wechselwirkungen, die immer auftreten, wenn diese Objekte etwa sehr nahe den Zeugen kommen oder dem Boden kommen, wenn sie Bodenabdrücke hinterlassen, radioaktive Strahlung, sehr, sehr starke Magnetfelder und dann ganz ungewohnte Reaktionen. Und darauf haben wir uns spezialisiert und haben erstmal in der Literatur 1300 und noch ein paar zerquetschte Fälle zusammengetragen. Und dann macht sich da schon ein bestimmtes Bild deutlich, sodass man sehen kann, dieses Phänomen existiert. Es zeigt ja vernünftige physikalische Wechselwirkungen. Also bloß erstmal das vorweg. Und was uns dann so interessiert ist, wir haben ja einige Professoren auch bei uns, die natürlich alle unter Pseudonym firmieren, weil man sich ja der Lächerlichkeit aussetzt, wenn man sagt, man beschäftigt sich mit diesem Phänomen. Das ist ja ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Jedenfalls in Deutschland, aber nicht in Frankreich. Dann macht es uns Spaß, den Theoretikern, die Theorien, die man hat, zu testen an den Beobachtungen, die man sieht an diesen unbekannten Flugobjekten oder unidentifizierten Objekten.
Ein Hörer fragte im Chat, El Comandante, wer denn jetzt außer Ihnen noch zu dieser Gruppe gehört? Ich habe schon ein bisschen angedeutet, aber es sind 70 Wissenschaftler?
70, 80, ja, ich glaube so 70 sind wir jetzt. Es wechselt natürlich, manche scheiden aus, andere kommen dazu.
Aber ja, wie Sie jetzt schon angedeutet haben, wollen die wahrscheinlich nicht unbedingt beim Namen genannt werden.
Natürlich nicht.
Ja. Also kann man da jetzt nicht viel mehr drüber sagen, aber können Sie vielleicht die Fachgebiete nennen?
Ja, also ich kann einen nennen. Also einer, der sich geoutet hat, der ist natürlich auch kein Deutscher. Die Deutschen, die haben natürlich alle Schiss. Aber es ist der Professor Mesen, August Mesen, ein Physiker aus Belgien allerdings. Der ist auch theoretischer Physiker und der gehört zu uns, zu der Theoriegruppe. Wir haben ja verschiedene Gruppen. Die einen beschäftigen sich mit Radaraufklärung, die anderen mit Foto- und Filmanalysen, andere mit Zeugenbefragung, andere stellen Geräte her und dann gibt es die Zeugenpsychologiegruppe, die sich mit Entführten und den Abductees beschäftigt. Und die zur Theoriegruppe zählt eben der Professor Mesen, da zählen andere Professoren und promovierte Leute dazu, aber deren Namen darf ich nicht nennen.
Wir können zumindest die Fachgebiete nennen, auf denen diese Leute wirken. Also da gibt es, wie Sie schon genannt haben, Physiker, Astronomen.
Ja,
es gibt
Physiker,
aber auch
Physiker, Astronomen, dann haben wir Biologen, Psychologen, Psychiater.
Das finde ich sehr interessant. Also, ja.
Die braucht man natürlich, nicht? Also bei Fällen, wo ein Naturwissenschaftler nicht weiß, handelt es sich hier um einen psychologischen Grenzfall oder ist das wirklich physikalisch objektiv? Gerade bei diesen Entführungen, da sind wir Naturwissenschaftler hilflos und sind angewiesen auf Hypnoseärzte, auf Psychologen und Psychiater und die setzen wir dann auch ein.
Ja, sehr spannend, vor allem diese Kombination eben. Also diese
und dann müssen Sie bloß bedenken, neben der Spannung, wir haben kein Geld, das bezahlen wir alles selber. Selbst die Entwicklung von Geräten, automatischen Kameras und Magnetfelddetektoren, alles wird aus unseren eigenen Finanzen gemacht, weil wir Spaß dran haben, wir sind neugierig und wollen wissen, was hinter dieser Sache steckt. Denn finanziert wird ja diese Art Forschung gar nicht. Die Wissenschaft hat dieses Phänomen noch nicht untersucht. Es gibt so ein paar finanzierte Analysen, die vor allen Dingen von amerikanischen Militärs vorgenommen wurden, also vom Battelle Memorial Institute, das war 1953, dann der Professor Conn hat an der Colorado-Universität einige Fälle untersucht, von 59 kamen dann Fälle, die er untersucht hat, blieben dann 33, die er nicht erklären konnte. Und die Akademie der Wissenschaft hat die Sachen untersucht. Das waren aber mehr so statistische Analysen. Direkt in die Tiefe gegangen ist die Wissenschaft nicht, denn die Wissenschaft das wird immer übersehen, weigert sich, Dinge, die so starke Anomalien sind, anzupacken. Das sieht man an der Parapsychologie ja auch. Man kann die Fakten mit wissenschaftlichen Methoden, genau wie in der UFO-Forschung, sehr einfach feststellen, festhalten. Zum Beispiel über Radargeräte kann man also doch festhalten, dass die, wie die Objekte fliegen, wie ruckartig und merkwürdig sich benehmen. Also die Faktizität steht außer Zweifel. Aber was eben fehlt, ist, dass sich diese Objekte, diese Phänomene einordnen lassen in die Wissenschaft. Und nun muss man wissen, dass wir in unserer, oder vor allen Dingen gerade im letzten Jahrhundert, Einstein hat das gesagt, davon ausgehen, dass es die Theorie ist, die bestimmt, was wir beobachten. Das ist ein wesentlicher Satz. Das heißt, wenn hier irgendwas beobachtet wird, was man nicht erklären kann, dann gibt es das in der Wissenschaft nicht. Naja, also wenn es schwache Anomalien ist, dann bemüht man sich durch Reduktionen auf Bekanntes, das vielleicht noch damit aufzunehmen. Aber wenn es so außerhalb des Normalen liegt, wenn eine fremde Intelligenz da ist, man weiß gar nicht, wo die herkommt. Wir wissen überhaupt nicht, mit welchen Geräten die hierher kommen, und wir wissen nicht, wie sie sich in der Luft halten können, schweben können. Und dann ist die Kausalkette so stark durchbrochen, dass einfach kein Weg dazu führt, diese Phänomene in die Wissenschaft einzugliedern. Und dann muss man sagen, Wissenschaft ist nicht in erster Linie darauf aus, die Wahrheit zu suchen. Es wird auch immer verwechselt. Jeder sagt, Wissenschaft, sucht nach Wahrheit. Nein, sie sucht nach Gewissheit, und das ist ein himmelweiter Unterschied. Gewissheit heißt, dass man das, was man feststellt, kontrolliert, dass man das im Griff hat, dass man sich darauf verlassen kann. Und das gibt einem die Sicherheit. Wenn etwas wahr ist, weil man hier etwas Merkwürdiges sieht, ein Objekt am Himmel, was man nicht sofort erklären kann. Man hat es ja gesehen, oder Hunderte haben es gesehen, oder Tausende, solche Fälle gibt es ja. Dann wird trotzdem dran gezweifelt von vielen Wissenschaftlern, weil sie irgendwie im Innern merken, es gibt eine gewisse Ungewissheit, wir können es nicht in den Griff kriegen. Und viele sagen, lass mich doch mit diesen Geschichten zufrieden, und ich möchte davon gar nichts wissen. Ich beschränke mich auf das, was die Wissenschaft weiß, und das gibt mir die Sicherheit. Und genau das Gleiche, diesen gleichen Vorbehalt haben viele Wissenschaftler auch gegenüber der Parapsychologie, wo es ja auch keine Theorie gibt. Das muss man also von vornherein wissen. Wenn irgendjemand zu einem wissenschaftlichen Institut geht, meinetwegen zum Max-Planck-Institut, und dort anfragt, gibt es denn nun für Wahrheiten über, wie ist denn der Stand der UFO-Forschung, dann können die bloß rumrudern und können entweder lügen oder zugeben, dass sie nichts wissen, denn sie beschäftigen sich mit der Sache gar nicht. Das sind bloß ganz wenige auf der Welt, und die meisten kennen sich untereinander, ob das nun Russland oder Japan oder USA ist, wir kennen uns alle. Und diese Leute, die sich damit beschäftigen, manche seit Jahrzehnten, wie ich ja auch schon, die sollte man fragen, und wir können auch Antworten drauf geben, aber nicht die etablierte, die Mainstream-Wissenschaft, weil sie sich eben nicht mit der Sache beschäftigt. Und das hat mehrere Gründe, denn Wissenschaft, wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, kann an Dinge nicht ran, die zu starke Anomalien sind. Und es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, zu wahren Fakten zu kommen, beispielsweise das Militär oder die juristische Fakultät ist ja auch in der Lage, Beweise heranzuschaffen. Und so muss man immer unterscheiden, das Militär wird mit diesen Objekten ganz direkt konfrontiert. Denn ihre Aufgabe ist es, eine Bedrohung zu erkennen und abzuwehren. Und wenn da etwas kommt, was man nicht sofort erkennen kann, erklären kann, aber doch als eine Bedrohung empfunden wird. Da muss reagiert werden. Die können nicht sich die Zeit nehmen, wie ein Wissenschaftler, jetzt erstmal noch ein Experiment machen und dann nochmal, wer weiß, was das ist. So haben wir hier in der Gesellschaft, vor allen Dingen in den USA, eine Gruppe, die genau weiß, was los ist. Das ist das Militär. Und wir sehen es daran, dass wir auch über die Freedom of Information Act, also das Gesetz zur Freigabe der Information, militärische Protokolle herauspressen können. Nicht wir, aber die Amerikaner, die dort Anträge stellen. Diese Militärs sind mit dem Dings konfrontiert. Während die Wissenschaft uninteressiert bleibt und das dann weitergibt an die Wissenschaftsjournalisten, die machen sich dann Witzchen, weil es ja das Phänomen gar nicht gibt. Und da kommen ja bloß kleine grüne Männchen raus aus diesen fliegenden Scheiben. Also das ist sowas von albern. Vor einiger Zeit, als es noch weniger UFO-Berichte gab, da war das Wissen um diese Phänomene noch weit größer als jetzt, wo es sehr, sehr viele indirekte Beweise für die Existenz des Phänomens gibt. Das ja. Wissen darum ist bei den Journalisten praktisch null. Wenn man jetzt also hier bei uns zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung nimmt, wie die berichtet hat über die britische Regierung, die ein paar Berichte, die nicht geheim waren, aber die jetzt veröffentlicht und zugibt, dass sie ein paar Sachen gesammelt hat, die wir alle schon kannten, ziemlicher Unsinn. Aber wenn die dann schreiben, es gibt nur, diese Insassen sind alle grün und haben spitze Ohren, und die Objekte sind alle rund, haben alle die gleiche Form, dann zeugt das von einer bodenlosen Unwissenheit, dass man auch nicht eine Richtigstellung durch einen Leserbrief einreichen könnte. Eher muss man sich beschweren beim Justizminister wegen Volksverdummung.
Ja, ich meine, es ist schon erstaunlich, wie man über so ein spannendes Thema so wenig berichten kann. Das Thema ist so spannend, dass zum Beispiel der Andrang heute so groß ist, dass der Chat leider etwas abgeschmiert ist. Das heißt, kurze Entschuldigung an die Hörer, ich habe jetzt gerade den Server restartet. Ich hoffe, es funktioniert ab jetzt wieder.
Ich verstehe Sie ganz schlecht.
Ich habe gerade gesagt, dass ich den Server restarten musste, da der Andrang heute so groß ist, da dieses Thema offenbar sehr spannend ist, aber dennoch kaum eigentlich ernsthaft behandelt wird, obwohl es im letzten Jahr und in den letzten 2 Jahren besser geworden ist, kommt mir vor, aber da werden wir noch drüber sprechen. Jetzt, Sie haben das jetzt eh schon sehr gut umrissen, wie jetzt irgendwie die Situation ist, dass also Wissenschaftler vor allem in Deutschland sich sehr schwer tun, sich da auch zu outen, beziehungsweise es nicht tun.
Nein, das ist ganz allgemein so. Es gibt einen Regelkanon in der Wissenschaft. Und da gibt es verschiedene Punkte, Reproduzierbarkeit und eine Kausalbeschreibung, also alles muss eine Ursache haben. Und also ich will das jetzt nicht alles aufzählen, das habe ich in meinem Buch gemacht, was jetzt gerade rauskommt. Es ist nicht möglich, dass die Wissenschaft sich mit den Sachen beschäftigen kann. Das ist also erstmal von dem Selbstverständnis des Wissenschaftlers geht es nicht. Dann kommt noch dazu, wer soll sich dann drum kümmern? Der Physiker oder der Psychologe? Man weiß ja gar nicht, welche Fakultät betroffen ist. Eigentlich müsste man die Sache interdisziplinär anpacken. Das macht man aber nicht bei so umstrittenen Dingen. Da geht man nicht ran und trommelt alle verschiedenen Fakultäten zusammen. Also das geht auch nicht. Dann kommt dazu, dass zunächst, weil es so fremdartig ist, die ganze Sache in so eine absurde Ecke gestellt wurde, dass man, wenn man sich jetzt outet und sagt, ich beschäftige mich damit, man auch ausgelacht wird und zu den Spinnern gehört. Denn das, was ja die Haupteigenschaft des Phänomens ist, glaubwürdige Zeugen berichten etwas völlig Unglaubwürdiges. Und das ist das Problem. Man braucht also erst mal jemanden, der die Glaubwürdigkeit feststellt. Also wenn ich zum Beispiel mit Piloten, Polizeioffizieren, großen Personalchefs von großen Autofirmen spreche, die solche Sachen gesehen haben, oder Astronomen und Meteorologen, dann bin ich ziemlich sicher, dass die nicht lügen. Aber wer weiß schon, wie häufig das und von wem das alles beobachtet wird? Es liest ja keiner die Fachliteratur. Es gibt nämlich wissenschaftliche Fachliteratur, ganz wenige. Aber sie gibt es, zum Glück. Und das ist das Journal for UFO Studies und das Journal for Scientific Exploration. Diese Sachen, wenn man die liest, da sieht man, das ist also nach einem Peer-Review-Verfahren, also dass man die Aufsätze gegenprüft und liest und dass der wissenschaftliche Inhalt hochgehalten wird. Das ist ganz klar, bloß diese Sachen werden ja überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, weil das Thema allein schon so abstoßend ist. Dabei ist es doch so, die Wissenschaftlichkeit kann man doch bloß beurteilen nach der Methode, die man anwendet, und nicht nach der Thematik. Naja, nun kann man sagen, also wenn jemand sagt, der Mond besteht aus Schweizer Käse, dann ist das Thema so, dass ich da eigentlich gar nicht mehr nachgucken muss. Das ist schon richtig. Und trotzdem kann man sagen, also wenn ich aber die richtige Methode anwende, wie ich rauskriege, dass der Schweizer Käse also den Mond nicht bilden kann, dann ist das doch eigentlich wissenschaftlicher, denn ich begründe. Und in der Begründung liegt ja eigentlich das wissenschaftliche Vorgehen. Die Skeptiker behaupten nur, sie sagen, auch das, was also andere Leute zu sehen glauben, das kann man so und so erklären. Ja, das kann ich auch, wenn ich bloß behaupten würde. Das ist aber nicht wissenschaftlich. Meistens sind die Skeptiker auch bloß Laien. Ein Wissenschaftler muss erzählen, warum das so ist, was er meint. Und da kommt der Unterschied. Wenn man richtig begründet, dann sollte auch jeder Wissenschaftler überzeugt werden. Nur wer liest schon die Begründung? Das allgemeine Vermutungswissen ist ja heute so, dass man denkt, die Wissenschaft hat sich mit der Sache schon befasst, hat schon festgestellt, dass es sowas nicht geben kann und nicht geben wird, und die ganze Sache braucht man deswegen nicht ernst zu nehmen. So ist es aber, ja, vielleicht muss man sagen, leider nicht, denn es gibt auch bedrohliche Dinge.
Also das heißt, das bedrohlich, was meinen Sie damit?
Nun, es gibt also das Überfliegen dieser Objekte, die manchmal so groß wie ein Fußballfeld sind, von ICBM-Raketenstationen, das heißt also interkontinentalen ballistischen Atomraketen. Wenn die nicht bloß lahmgelegt werden, weil Strom in allen drei Systemen ausfällt, im normalen, die Batteriestrom und dann noch in irgendeinem anderen Generatorstrom, sondern manchmal auch die Ziele umprogrammiert werden. Das sind also nicht bloß hier Behauptungen, die ich hier aufstelle, sondern ich kann es begründen, denn wir haben ja die Protokolle, die zwischen den Geheimdiensten hin und her geschoben werden. Auch nicht bloß in den also nicht in den USA nur, sondern in Russland ist das auch gewesen. Ich könnte Ihnen, also wenn wir Zeit hätten, genaue Orte nennen. In einem Buch wird das natürlich alles niedergelegt. Das sind Dinge, die mindestens das Militär doch etwas in Aufruhr versetzt. Dann gibt es diese andere Aggression dieser Objekte. Wir wissen nicht, wer es ist und warum sie vor allen Dingen auch mit ihren Strahlen, sieht aus wie Lichtstrahlen. Es können aber keine Lichtstrahlen sein, weil die wie Schneckenfühler ausgefahren werden, warum sie Menschen verletzen mit diesen Lichtstrahlen. 1977 war das in der Nähe vom Amazonasdelta bei Belem der Fall. Eine Ärztin hat 40 Leute behandeln müssen, die alle die gleichen Wunden hatten, so kleine Einstichlöcher. Manche sind ohnmächtig gewesen, manchen ist bloß schlecht geworden. Und das wiederholte sich in Kuala Lumpur 2002, wo selbst einige Leute gestorben waren. Das ist nach einer DPA-Meldung. Das sind so die Dinge, die die ganze Sache nicht bloß im Lächerlichen lassen, sondern wir müssen ja überlegen, was wollen die denn? Wollen sie uns ärgern? Wollen sie bloß sehen, Spaß haben, wie die Leute da umfallen? Oder was ist das denn? Solange wir, vor allen Dingen also das Militär, nicht weiß, wer es ist und was sie vorhaben, wird niemand vom Militär, und ich würde es auch nicht machen, oder wenn ich bei der CIA wäre oder beim Geheimdienst, würde ich doch um Gottes Willen der Bevölkerung nicht sagen, dass es diese Phänomene gibt. Ich würde immer abstreiten, dass ich mich mit der Sache beschäftige und dass ich die Sache untersuche, sondern ich würde es immer unter der Decke lassen. Und das sind die Dinge, die einem nicht so gefallen. Dann kommt dazu, dass es eine Korrelation gibt zwischen den FIFA-Stümmelungen, also wo zu Zehntausenden in Argentinien und in den USA und überall auf der Welt vor allen Dingen Rinder abgeschlachtet werden, aber so fein werden so manche Organe dann entnommen. Blut fehlt immer, man sieht keine Bluttropfen, man hat noch nie irgendeine Spur gefunden, aber man sieht diese Objekte und man sieht auch, dass die Insassen Kälber mit an Bord nehmen. Das ist eine Sache, die wird auch nicht so groß in der Öffentlichkeit behandelt. Und vielleicht sollte man das auch gar nicht so sagen. Aber ich will bloß darauf hinweisen, wir wissen nicht, was diese Intelligenz vorhat. Denn eine fremde Intelligenz ist es, die hier kommt. Und wer das abstreitet, der kennt die Fakten nicht.
Ja, weil, wie Sie es ja schon angedeutet haben, ist dieses Phänomen ist sehr, sehr vielfältig. Also es reicht von so absurden anmutenden Dingen wie Rinderverstümmelungen bis zu den bekannten Sichtungen, Entführungen. Und es gibt auch Dinge dabei, die bedrohlich sind. Da stimme ich völlig mit Ihnen überein. Aber die Frage jetzt vielleicht, die doch wahrscheinlich vielen auf den Fingern brennt, und noch einmal Entschuldigung Richtung Chat, es sind jetzt so viele heute offenbar da, dass der Server immer wieder abschmiert, also ich gebe es jetzt dann auf. Man muss es dann halt im Archiv anhören. Die Frage, die aber jetzt sicher all diesen Leuten da auch unter den Fingern brennt oder den Fingernägeln brennt, ist, Sie persönlich betreiben jetzt 53 Jahre Forschung auf diesem Gebiet, eine unglaublich lange Zeit, länger als ich auf der Welt bin, um einiges länger. Was können denn jetzt Sie bzw. die Gruppe von Experten, mit denen Sie zusammenarbeiten, unter anderem in Amerika, gesichert über dieses Phänomen sagen? Was wissen wir im Jahr 2008 über dieses Phänomen, das uns mindestens seit den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts begleitet und vielleicht sogar schon länger?
Ja, also zunächst, das Phänomen existiert. Das ist also so sicher, dass es, wie ich schon sagte, nur eine Frage der Information, dass man feststellt, es gibt eine Sammlung von 150.000 sehr gut recherchierten Berichten, also von nicht identifizierten Objekten. Das ist aber höchstens ein Zehntel von dem, was direkt beobachtet wird, denn kaum ein Zehntel der Beobachter melden ihre Sichtung weiter. Das ist das Erste, dass dieses Phänomen existiert. Es ist kein Naturphänomen, es wird auch nicht hier auf der Erde gebaut. Wir wissen nicht, wo es herkommt. Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, eine Intelligenz ist dahinter, die uns haushoch überlegen ist, nicht bloß in der Intelligenz, sondern, und das ist auch die neue Erkenntnis der letzten Jahrzehnte, sie haben eine andere Wirklichkeit, mit der sie hierher kommen. Und zwar ist die Wirklichkeit so anders, dass sie sich eigentlich mit uns nicht richtig verständigen können. Wir verstehen sie nicht, denn das wurde ganz deutlich vor allen Dingen in der Untersuchung der NEATS, das ist National Institute for Discovery Science in Las Vegas, gesponsert von einem Milliardär, Bob Bigelow, der 15 Wissenschaftler finanziert hat, auf einer Utah Range dieses Phänomen zu untersuchen, wo sich ein Hotspot befand, also eine Gegend, wo sehr häufig diese Phänomene beobachtet wurden und auch runterkamen, landeten. Und da stellte sich nach 6 Jahren raus, von 1996 bis 2002, sind mehrere Physiker und Mediziner und was war es noch, ich glaube Chemiker, Die Berufe kenne ich jetzt nicht alle, aber ich kenne einige von denen, die dabei waren, dort gewesen und sind mit den Insassen der Objekte konfrontiert worden. Die aber, und jetzt kommt das Verrückte, nicht bloß im sichtbaren Bereich hantierten, sondern aus dem Unsichtbaren heraus auch wirkten. So nahmen sie irgendwelche Dinge vor, die mit Fernsehkameras aber nicht registriert wurden. Drähte, die durchgeschnitten wurden von der zweiten Kamera, wurden von der ersten Kamera gefilmt. Man sah aber nicht, dass die Drähte kaputt gemacht wurden, obwohl sie später kaputt gewesen sind und durchgeschnitten waren. Oder es sind sechs Angusstiere so in einen Container eingesperrt worden. Kein Mensch weiß, wie die da reinkommen konnten. Dann sind Kälber zerstückelt worden, eine halbe Stunde nachdem sie beringt worden sind. Es ist aber auf diesem Gebiet niemand zu sehen gewesen. Und diese Konfrontation war offensichtlich beabsichtigt von der anderen Intelligenz, um uns zu zeigen, ihr seid ja viel zu dumm für uns. Ihr wisst ja gar nicht, dass es hier Parallelräume neben eurer Wirklichkeit gibt. Wir kennen ja bloß Raum und Zeit, aber diese Intelligenz kann ja mit ihren Objekten, wir sehen ja immer, dass sie vor unseren Augen verschwinden und dann wieder auftauchen und wieder verschwinden, sich unsichtbar macht. Und das heißt also, offensichtlich in diese Parallelräume weggeht und von dort drüben hier hineinwirkt. Das sind die Dinge, die wir jetzt erst herausgefunden haben. Wir hatten zunächst erst gedacht, die sind ja so klug und bloß klug und bloß intelligent und sind technologisch uns überlegen. Sie sind uns noch so viel mehr überlegen, dass sie eben mit einer anderen Wirklichkeit uns konfrontieren, die nicht die unsere ist. Es gibt ja immer mal in der Parapsychologie auch die Vermutung, dass es neben unserer Realität noch einen Parallelraum gibt. Also diejenigen, die das meinen oder vermuten, kommen der Sache dann schon etwas näher. Aber was sollen wir machen, wenn diese Intelligenz mit uns keinen Kontakt aufnimmt? Wir müssen versuchen, unser physikalisches Wissen auf eine andere Ebene zu heben und möglicherweise mehr Dimensionen auch zulassen, als wir im Moment haben. Die vier Dimensionen, mit denen reicht es nicht, die Realität, die Objekte und auch die ganze Parapsychologie zu beschreiben. Das haben wir gelernt, allmählich, durch Beobachter. Also da zählt dazu, dass in der Umgebung von diesen Objekten ein unheimliches Kältegefühl bemerkbar war, dass Wasser eine Eisschicht bildet im Oktober hier in unseren Breiten unter diesen Objekten. Wie kann ein Objekt Kälte ausstrahlen? Und dann sagen uns die Theoretiker wieder, ja, in dieser sechsdimensionalen Theorie vom Heim, und deswegen spielt das eben auch mit, dass wir nach neuen Theorien suchen, da sind Gravitationswellen in der Lage, Kälte zu erzeugen und Entropie, also ein Maß der Unordnung, zu reduzieren. Gerade da muss ich etwas organisieren und das ist verbunden mit Kälte. Also hier will ich bloß mal ganz kurz was andeuten, dass man mit theoretischen Erkenntnissen wieder die Dinge, die wir sehen und zunächst mit unserer normalen Mainstream-Wissenschaft nicht erklären können, im vierdimensionalen, dass man da dann doch weiterkommt. Und wir sind also der Ansicht jetzt, dass wir, wenn wir diese Wirklichkeit, die uns hier vorgelebt wird, auch etwas annähern, indem wir Theorien suchen, die auch mehrdimensional sind, wie zum Beispiel diese sechsdimensionale Theorie von Burkhard Heim, dann gelingt es, einige Effekte dann zu verstehen. Und vor allen Dingen zu verstehen, warum die Intelligenz sich mit uns nicht abgeben kann. Denn wir können ja nicht sagen, jetzt gehen wir in diese anderen Räume hinein. Wir können das ja gar nicht.
Aber wir können nicht zu Ihnen. Aber die Sie können offenbar zu uns.
Ja. Es gibt natürlich dann auch die Vermutung, der Dr. Kelleher, der dieses Buch geschrieben hat über die Untersuchung auf der Utah Range, ist natürlich auch auf der Suche gewesen, wie kann man denn nun das feststellen, ob das objektiv ist. Und der fand dann in der Droge DMT, wie heißt denn die nun, ich weiß es nicht mehr, müsste man nachgucken, vom Straßmann, der hat ja mit 60 Probanden Versuche gemacht. Da passiert Folgendes mit dieser Droge, bloß mal kurz angedeutet, die verursacht keine Sucht und auch keinen Bewusstseinseintrübung. Das Ganze, wenn man das intravenös verabreicht, hält 20 Minuten an und nach 10 Minuten oder 7 Minuten, da gibt es 5 Minuten, in denen die Menschen so wach sind, wie sie es normalerweise nicht sind. Und die sagen, also wir hatten das Gefühl, als ob der Raum ein Unterraum einer größeren Realität ist. Und nun kommt das Interessante, alle, die diese Erlebnisse hatten, haben Nahtoderlebnisse oder sie sehen Verstorbene und sie sehen, und das ist das Verrückte, sie sehen ja offensichtlich Insassen von oder Außerirdische oder Insassen von UFOs, also merkwürdige Wesen, manchmal sogar insektenhaft, also das, was bei diesen Entführungen auch erlebt wird, und sie können mit denen direkt in einen gewissen Kontakt treten. Jetzt hat man im Journal of Scientific Exploration vorgeschlagen, wie man herausfindet, ob das objektiv ist oder nicht. Aber das wäre, also wenn man über diese Droge nun weiter forschen würde, wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass wir ihnen entgegenkommen können. Ich habe das hier bloß angedeutet, das erfordert ja wieder einen eigenen Vortrag.
Ist schon klar, aber das ist schon ein sehr spannender Aspekt des Ganzen, denn ich vermute schon seit langem, ich verfolge das halt seit ungefähr 10, 15 Jahren, natürlich bei weitem nicht so intensiv, aber dass es sich dabei nicht rein nur um ein physisches Phänomen handelt, sondern auch sehr viele psychologische und Bewusstseinsphänomene damit reinspielen. Ja. Und das, was Sie da jetzt sagen, ist natürlich sehr spannend, denn wenn man auf die Sendung von Burkhard Heim verweist, die wir vor circa einem halben, dreiviertel Jahr gemacht haben, da zeigt sich ja auch, wie Bewusstsein und Realität eigentlich sich ergänzen oder bedingen und wie eigentlich wissenschaftliche Erkenntnis kaum mehr gemacht werden kann, wenn man das Bewusstsein außen vor lässt. Also unsere Wissenschaft, sage ich jetzt mal leinhaft, entwickelt sich dahin, dass sie quasi den Beobachter mit einbezieht in diese ganze Gleichung. Und offenbar kann man auch dem UFO-Phänomen nicht wirklich auf den Grund gehen, wenn man das rein objektiv als Beobachter, ich stehe hier, dort ist jetzt das Objekt und ich sehe das jetzt, weil es das Licht reflektiert, offenbar passiert da mehr, kann man
ja,
das so sagen?
Ja, also wir waren ja zunächst ganz naiv, also als ich vor 50 Jahren mal angefangen habe, habe ich ja auch gedacht, das sind also ganz handfeste Dingerchen. Und habe mich dann gewundert, wie dann diese Objekte, weil ich dachte, die kommen aus dem Weltraum, hier die mit Lichtgeschwindigkeit oder Überlichtgeschwindigkeit durch den Raum fliegen könnten. Ein bisschen später, als ich dann in der Raumfahrt beschäftigt war, habe ich da gemerkt, dass man mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum gar nicht fliegen kann, denn bei viel, viel niederen Geschwindigkeiten ist der interstellare Staub ja so groß, dass Raumschiffe gleich verdampfen würden. Also so geht's nicht. Die Raumfahrt muss ganz anders erfolgen. Und jetzt erst in diesen sechsdimensionalen Theorien, da ist es dann möglich festzustellen, wie man Raumfahrt macht. Das ist ja, da wird ja überhaupt nicht durch den Raum geflogen. Das geht gar nicht. Also alles, was wir uns so heute vorstellen, ist ziemlich primitiv, naiv, so geht's nicht. Man muss über eine Strukturresonanz, ja, das hat mehr mit Parapsychologie wahrscheinlich zu tun als mit Physik, muss man über Parallelräume versuchen, in andere Gegenden zu kommen. Denn was wir auch noch sehen, ist ja nicht, dass wir in diesen UFO-Insassen nur immer eine Rasse beobachten, sondern es gibt die verschiedensten, so dass man annehmen muss, dass erstens Leben im Universum wimmelt. Es muss überall möglich sein, dass das Leben gibt. Dann hat man aber auch noch die Erkenntnis zu akzeptieren, dass es woanders auch Bewusstsein gibt. Die meisten Biologen meinen, das ist ja so unwahrscheinlich, dass sich etwas Bewusstes überhaupt irgendwo im Universum entwickeln kann, sodass es nicht noch irgendwo anders Bewusstsein geben kann. Das wird sicher falsch sein und man muss da überlegen, ob man mit der in der Biologie üblichen Denkweise auskommt, dass man mit Selektion und Mutation einfach über statistische biologische Wechselwirkung alles erklären kann. Also, ob man da auskommt, so geht es wahrscheinlich nicht. Auch das muss hier alles, wenn wir uns mit diesem UFO-Phänomen beschäftigen, berücksichtigt werden. Dann gibt es nicht bloß die kleinen grauen Wesen, die vielleicht von einem anderen Stern kommen können, sondern es gibt Menschen wie du und ich, die möglicherweise aus unserer eigenen Zukunft kommen. Und dann gibt es noch die merkwürdigsten Gestalten und kaum eins von den Objekten, wir haben hier im deutschsprachigen Raum rund 500 Fälle untersucht, die wir nicht erklären können, seit 25 Jahren etwa. Und da ist kaum ein Objekttyp so gleich wie der andere, der dann später mal woanders gesehen wird, sondern alle haben irgendwelche anderen Formen, sodass man da auch annehmen muss, dass von verschiedensten Orten und aus verschiedensten Zeiten hier die intelligenten Wesen kommen. Und dass das hier alles bloß so ein Durchgang ist, was wir an der Absicht der Intelligenz bloß herausgefunden haben, also neben diesen Vielverstümmelungen und diesem Blutabzapfen, für was auch immer, Würste zu machen oder was, das ist, dass sie Keimzellen von den Menschen holen, aber sonst nichts. Sie interessieren sich weder für Baudenkmäler, für Fußball oder sonst was, nichts sonst. Nicht mal für schöne Landschaften. Und so, dass es wohl so ist, dass man gar nicht begeistert ist, hier unbedingt sich länger aufzuhalten, sondern das ist, weil es eben so leicht ist, Raumfahrt zu machen für diese intelligenten Wesen, dass man hier kurz herkommt und dann vielleicht weiterfliegt.
Aber was jetzt der Hintergrund all dieser Aktionen ist, Sie haben es jetzt schon erwähnt, also erstens, Leute sehen bizarrste Formen, die Greys sind vorherrschend, aber es gibt eben auch völlig andere
60%, ja, aber 20% etwa sind Menschen, genau, und andere sind ja so die verrücktesten Sachen.
Genau, und ich freue mich dann manchmal, also offenbar gibt es da auch verschiedene Ursachen für diese Erlebnisse, denke ich mir. Und ich frage mich aber auch, wie kann man sich eigentlich sicher sein, oder jetzt frage ich Sie, wie können wir uns sicher sein, dass das, was die Leute da wahrnehmen, irgendwas damit zu tun hat, was wirklich passiert ist?
Ja, das ist eben das Hauptproblem. Wir müssen beispielsweise bei den Entführungen immer nach Beweisen suchen, die auf einer ganz anderen Ebene liegen als nur, ob der Mann das wirklich erlebt hat, wenn er jetzt Wunden mitbringt oder Implantate enthält. Zum Beispiel warte ich immer noch drauf, dass zur gleichen Zeit das militärische Radar feststellt, dass in der Gegend, wo jemand behauptet hat, dass er entführt worden ist, zu der Zeit auch tatsächlich ein unbekanntes Flugobjekt da gelandet ist. Das steht noch aus, aber im Prinzip kann man das machen. Und einmal bei der Barney und Betty Hill 1961 ist das ja, wo war das denn jetzt, weiß ich nicht mal, jedenfalls in den USA irgendwo, da ist bestätigt worden, dass ein niedrig fliegendes Objekt da auch zugleich auf Radar erschien. Das sind gute Beweise.
Aber wenn ich mich recht entsinne, haben Betty und Barney Hill, das war der erste wirklich Fall von Entführungen, glaube ich, der bekannt geworden ist. Ich meine, Travis Walton war da vielleicht früher. Egal. Aber was sie auch berichtet haben, zumindest habe ich das gehört oder gelesen, dass da auch Militär anwesend war.
Das glaube ich auch nicht.
Aha. Das hat mich nämlich verwundert.
Also möglicherweise mit Woodbridge, Bent Waters.
Okay, ja, möglich, also wie gesagt. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die eben dann so Zwischenerfahrungen machen oder wie auch immer, oder vielleicht zwei verschiedene Erfahrungen machen, die sie zusammenbringen, oder vielleicht agieren da wirklich gewissermaßen diese beiden Kräfte gemeinsam, wo also in einem Entführungsszenario militärisches Personal anwesend ist, nach der Erinnerung eben, ja, und gleichzeitig Grace oder was auch immer. Was glauben Sie, ist das?
Also das ist eine schwierige Sache, aber so wie es die Katharina Wilson meint, dass die ganzen Entführungen eigentlich nur von irdischen Personen vorgenommen werden, das ist zu primitiv. Also so geht's nicht. Aber es kann durchaus sein, dass aus welchen Gründen auch immer Militärpersonen mit involviert sind. Das ist alles sehr schwierig. Aber es sind ja auch Einzelfälle. Es ist ja nicht so bei den 1700 Fällen, die bis 1992 bekannt waren. Da sind das vielleicht so eine Handvoll Fälle gewesen. Und wer weiß denn, ob nicht der eine vom anderen abgeschrieben hat. Also diesen Sachen traue ich nicht so. Hier muss man auch der Statistik da immer die Ehre geben.
Ja, ist klar.
Abwarten und sehen, wir haben ja praktisch eins nach dem anderen immer eine Hürde nach der anderen nehmen müssen. Zuerst, also in den 50er Jahren, haben wir alle nicht dran geglaubt. Also wenn ich jetzt hier wir sage, dann diejenigen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, dass überhaupt da eine Intelligenz drin sitzt in den Objekten. Und als wir das dann angenommen hatten, dann haben wir nicht geglaubt, dass die landen und dass die hier irgendwas machen. Dann haben wir wieder nicht geglaubt, dass es Entführung gibt. Dann haben wir auch nicht geglaubt, dass es Implantate gibt. Jetzt sind aber schon 14 Implantate, also Dinge, die eingepflanzt sind in menschliche Körper, wieder herausoperiert worden, wobei jede Operation $10,000 kostet, also das ist gar nicht so eine einfache Angelegenheit. Und die Eigenschaften von den Implantaten sind aber so, dass wir es auch nicht verstehen können, was da vorgeht. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, die DNA von zum Beispiel von Haaren, von diesen UFO-Insassen zu untersuchen. Da ist dann auch festgestellt worden, dass es sich nicht um normale menschliche Wesen handelt. Und das nimmt ja zu noch, also diese Möglichkeit der Indizien.
Es, im Chat schreibt auch jemand Bioroboter, die dann auch teilweise, also diese Greys sollen dann teilweise gar keine Lebewesen in dem Sinn sein, sondern lebende Maschinen.
Ja, das ist eine Möglichkeit, nicht? Also ja. Weil ja Menschen ähnliche Wesen oder Insassen mit diesen kleinen Grauen zusammenarbeiten. Dann sieht und hier bei Travis Walton war es ja so, die Grauen konnten sich nicht mehr wehren gegen den Travis Walton, der denen ja haushoch überlegen war, körperlich. Und dann sind sie weggegangen und dann kam also ein normaler Mensch, sogar mit Brille. Und also dieses Zusammenarbeiten sieht fast so aus, als ob wir in Zukunft, also wir Menschen in Zukunft, vielleicht in ein paar hundert Jahren, Roboter entwickeln, die wir heute für biologische Lebewesen halten würden. Sie sind es aber gar nicht. Ich habe damit mit dem Professor Hans Moravec in Pittsburgh auch gesprochen. Der sagte, wir können uns heute eigentlich gar nicht vorstellen, was in Zukunft möglich ist in dieser Richtung. Und das ist ja einer der berühmtesten Robotikforscher.
Das Titelbild zur heutigen Sendung war so von Matthias Töpfer sehr schön gestaltet, wieder einmal ein dieses blau schimmernde Objekt, das da am Boden festgezurrt ist. Es ist nämlich mal an der Traum jedes Ufologen in gewisser Weise, das einmal selbst in die Finger zu kriegen. Also ich nehme an, Sie würden das auch gerne mal direkt untersuchen, so ein Objekt, wenn man es überhaupt in dem Sinn untersuchen kann.
Naja, ich glaube es nicht, nein.
Ja, also glauben Sie auch, dass Geschichten rund um Area 51, wo also diese Objekte, die abgestürzten, untersucht werden und nachgebaut werden, glauben Sie, dass da irgendwas Wahres dran ist, oder?
Das ist sehr schwer zu sagen. Ja. Ich habe ja mit dem Dr. Alexander gesprochen und der hat nun wieder mit den Leuten, den Flugzeugentwicklern dort geredet und als er uns hier besucht hatte, und zwar hat er sich genau mit der Sache beschäftigt, wie wir uns hier bei unserer Firma EADS auch beschäftigt hatten, mit nicht letalen Waffen. Deswegen kamen wir hier auch zusammen. Da hat er uns gesagt, dass die Flugzeugbauer sagten, wir würden ja ganz gerne das alles einbauen in unsere Flugzeuge, wenn dort wirklich die Technik außerirdischer entwickelt werden würde. Sie sind nicht der Meinung, dass die Amerikaner schon dahinter gekommen sind, was das ist. Was man allerdings sieht, das sind gewisse Methoden zur Abwehr, also diese freischwebenden Kugeln, die dort entwickelt werden und so aussehen, als ob es UFOs sind. In Wirklichkeit sollen sie aber Stinger-Raketen und oder ähnliche Raketen ablenken und oder auf sich ziehen. Jetzt macht man es ja so, dass man die, wenn man fliegt und die Hitzestellen am Flugzeug dadurch unkenntlich macht, indem man einfach, so Infrarot Leuchtkörper von sich wegwirft, also vom Flugzeug nach links und rechts ausstreut.
Ja.
Und dann geht die Stinger-Rakete fliegt dann also auf die Sachen zu. Und das hat man jetzt so weit entwickelt, dass man kleine selbstfliegende Kugeln dort entwickelt. Und das ist auch beobachtet worden und ist auch gefilmt worden in Area 51.
Ja, von japanischen Fernsehteams zuhauf. Also da gab es ein ziemliches Aufruhr. Wenn wir jetzt schon bei den Sichtungen noch sind, natürlich eines der interessantesten Fälle für mich jetzt in den letzten Jahren, ich meine, es gab dermaßen viele, aber ist natürlich die Sichtungen von Kaliber Trieb in Knittelfeld. MUF und CS beschäftigt sich ja damit. Jetzt ist die Frage natürlich, wie weit sind Sie da jetzt in Ihren Untersuchungen? Können Sie schon irgendeine Aussage, erste Einschätzung treffen über das Ganze?
Ja, wir sind da noch nicht so weit gekommen, weil wir noch ein paar Daten brauchen. Aber die Zeugen haben ja nicht die Zeit. Nun, sie sollten uns ja dann alle Daten, wann, wo, was gesehen wurde und so zu den Fotos mit dazu schicken. Und das fehlt noch. Aber was wir machen ist, dass wir im November jetzt noch eine automatische Überwachungskamera dort installieren wollen. Das macht ein Herr von uns. Und dann würden wir selber diese Dinge aufnehmen, also jedenfalls versuchen wir es, wenn es tatsächlich dort zu so häufigen Sichtungen gekommen ist. Und da bin ich schon überzeugt, denn die Zeugen machen einen sehr ehrlichen Eindruck. Aber wie gesagt, man kann niemanden zwingen, nun etwa für uns die Phänomene nochmal richtig auszuarbeiten, auch wenn es bloß ganz kurze Skizzen oder Notizen wären. Ich warte seit April drauf.
Aber wie Sie sagen, sehr erstaunliche Beobachtungen, die Sie dort machen, und auch zum großen Glück sind die beiden Fotografen und inzwischen auch sehr geübt beim Filmen, haben Sie auch schon eine Unmenge an Film- und Bildmaterial.
Ja, das eben. Und dann wäre es natürlich immer schön, dass man weiß, wann denn diese eine Aufnahme gemacht wurde, in welche Richtung dann fotografiert wurde, wie viele Zeugen dabei waren, wie groß das Objekt erschienen ist, bevor man es fotografiert und vergrößert hat. Aber das fehlt alles.
Sie haben gesagt, dass Sie dort eine Kamera installieren wollen. Haben Sie ja vor?
Das ist keine Kamera, das ist also ein automatisches Überwachungsgerät, was den Himmel abscannt. Und wenn etwas Merkwürdiges, was kein Vogel, keine Wolke, kein Flugzeug ist, erscheint, dann wird eine andere Kamera in dieses Zielgebiet gelenkt und die nimmt das dann auf. Das ist also ganz automatisch. Das und haben wir entwickelt.
Das, also die, also Move on CS hat das System quasi entwickelt und dieses Scannen, passiert das rein optisch? Oder?
Ja, das ist eine reine optische Sache.
Okay, und messen Sie da auch andere Werte dann, wenn so ein Objekt auftaucht, um dann irgendwie vielleicht Korrelationen zu finden, elektromagnetisches Feld oder solche Dinge?
Magnetfeldmessung auch, ja, da haben wir auch so ein kleines Gerät. Aber ja, wir wissen nie, ob eins der Objekte wirklich diese starken Magnetfelder hat. Manche haben ein starkes Magnetfeld um sich. Das ist ja auch das Problem, dass die verschiedensten Antriebsmöglichkeiten hier uns vorgeführt werden. Und wenn wir glauben, dass wir etwas verstanden haben, dann kommt ein anderes Objekt, das wieder ganz andere physikalische Wechselwirkung zeigt.
Ja, und so ist es, dass das ist eigentlich im Endeffekt, wenn wir jetzt festhalten, wo wir stehen, dann kann man jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie sich sicher, dass es sich hier um eine Intelligenz handelt? Um eine
ja, das ist klar, da braucht man ja. Das, bloß wir wissen nicht, wo es herkommt, aus der Zukunft, aus dem Weltall oder aus Parallelräumen oder alles, eigentlich glauben wir alles zusammen.
Oder verschiedenste Erlebnisse stammen von verschiedensten Wesen, die aus verschiedensten Räumen oder Zeiten oder was auch immer kommen.
Ja, denn wenn man einmal mit Überlichtgeschwindigkeit relativ zu unserem Raum sich bewegen kann in die Parallelräume, dann kann man auch relativ zu unserem Raum in die Vergangenheit fliegen. Also ist etwas, was zu uns kommt, nicht bloß räumlich weit entfernt, sondern auch zeitlich. Kann es ganz woanders sein und sich aufhalten. Und außerdem, wenn es durch die Parallelräume geht, ist es ja auch, wie ich schon sagte, kommt es ja aus Parallelräumen. Also aus der Zukunft, aus Parallelräumen und aus ganz fernen, von ganz fernen Planeten. Das spielt alles zusammen.
Ja, schwierig eigentlich, da jetzt wirklich seine Schlüsse zu ziehen. Und die Frage ist natürlich jetzt auch, ich meine, im Chat kommt es jetzt auch schon ein bisschen vor, er läuft jetzt wieder so häufig. Wir hatten gerade Wahlen, ja, lustig. Die USA hatte gerade Wahlen, man hat jetzt endlich den neuen Präsident gewählt, der 44. Präsident Barack Obama. Und er scheint sich ja für dieses Thema UFOs nicht sehr zu interessieren, aber sein, ich glaube, im Weißen Haus, dieses Transition Team, der Leiter des Transition Teams, scheint sich schon dafür zu interessieren. Kurz und gut, erwarten Sie sich zum Beispiel 2009 von Obama in dieser Richtung irgendein Zeichen oder irgendeine Veränderung im Umgang damit?
Nein. Es wird so bleiben, wie es jetzt ist. Vielleicht noch die nächsten paar Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte. Es geht ja nicht. Sie können, wenn die Wissenschaft überhaupt nicht rangeht, und das kann sie nicht, das habe ich ja versucht anzugeben, weil wir hier eine andere Wirklichkeit sehen. Das ist ja so fantastisch für so einen gestandenen Mainstream-Wissenschaftler, hört sich doch das alles sehr albern an. Aber das wird erlebt. Und das Einzige, was wir machen können, abwarten, bis wir eine vernünftige neue Theorie haben, ein neues Paradigma, ein neues Weltbild, und das dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahrhunderte. Und solange wird man immer noch zweifeln, ob es das Phänomen gibt oder nicht. Ganz egal, wie stark die Beweise sind, die bewirken überhaupt nichts. Also die Anhäufung von Evidenz macht die Sache nicht klarer, im Gegenteil. Und weil es einfach so fantastisch ist. Aber das ist diese andere Wirklichkeit, die uns hier vorgeführt wird. Und wir müssen also sagen, gut, die Wissenschaft gibt keine Antwort. Wir sind aber nicht so, dass wir auf sie schimpfen, sondern ja, das ist leider so. Aber mit wissenschaftlichen Methoden können wir die Faktizität dieser seltsamen Sachen doch feststellen. Wir können also ein Radar anwenden, wir können filmen, wenn die Objekte plötzlich bis zum Punkt, also ein 100 Meter großer Teller, wenn der sich zusammenzieht wie so ein Fernsehbildschirm, den man ausschaltet, also Sie entsinnen sich ja noch diese Schwarz-Weiß-Bilder. So etwas wurde 700 Mal gesehen am Hudson Valley Tal, und zwar 1984. als es 7800 Berichte gab von Dreiecken vor allen Dingen, wo ganze Verkehrsströme, also auf den Highways, lahmgelegt waren, weil so ein Objekt dann so ganz tief über den Autos stand und so. Also das ist wieder eine Geschichte für sich. Aber eben, sie zeigen etwas, was so fantastisch ist, was wir physikalisch nicht erwarten. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass erstmal die Wissenschaft da weiterkommt und weiter rangeht an die Sache. Es geht nicht. Und das Militär und die Politiker werden Däubel tun, sich lächerlich zu machen, wenn sie auch wissen, was hier passiert. Kommen sie nicht mit ihrer eigenen Theorie, die ist ja nicht von den Wissenschaftlern gestützt. Sie sehen das ja auch bei dem Jimmy Carter, als der Präsident wurde. Vorher hat er gesagt, er gibt alle Berichte frei, hat ja selber mal ein UFO gesehen, so ein blaues, rundes Ding, was groß war wie der Mond. Da hat man ihn schon für einen Spinner gehalten und seine Administration hat ihm geraten, bloß nicht darüber zu reden, sonst wird die ganze Administration, er und alle anderen Politiker, werden lächerlich gemacht. Und dann ist er schön brav still geblieben. Und so wird es bei den anderen jetzt auch so sein.
Ja, wie Sie auch richtig sagen, was ich also inzwischen gewöhne ich mich dran, aber das Absurde ist, Beweise bringen gar nichts in dem Sinn, denn es kommt immer die Frage, ja, wo sind die Beweise? Dann, ich meine, ich habe es vorgelesen, Sie haben sind ja im Besitz von Radardaten.
Aber ich möchte dazu bloß sagen, zu beweisen, man braucht auch Einsicht. Und Einsicht ist wissenschaftstheoretisch nicht einklagbar. Einsicht hat man oder hat man nicht. Wenn jemand sagt, ich lasse mich davon überzeugen, von den Beweisen indirekter Art, das sind ja die normalen, aber an die kommt man gar nicht ran. Es gibt die große Mehrheit, die sagt, ich will mir solche Sachen gar nicht angucken. Also ich zweifle und bleibe dabei beim Zweifel. Das ist in der Parapsychologie das Gleiche. Die versuchen auch seit 100 Jahren von der Wissenschaft ernst genommen zu werden. Das werden sie aber nicht. Und zwar erst dann, wenn man eine Theorie dazu hat. Denn ich habe ja schon gesagt, die Theorie ist und bestimmt, was wir beobachten. Und wenn wir keine Theorie haben, dann gibt es die Sache nicht, dann wird das nicht beobachtet, was behauptet wird. Und das ist so die gängige Meinung und die ändert sich nicht so rasch.
Und daher arbeiten Sie vor allem an einer Theorie, die zum Verständnis dieser Objekte führt und die natürlich sehr viel mit Gravitation zu tun hat, weil die wiederum sehr viel mit Zeit und Raum zu tun hat.
Ja.
Ja, es ist im vergangenen Jahr oder in den vergangenen 2 Jahren, ich bilde mir doch ein, dass sich da in der Medienlandschaft was geändert hat. Ich meine, Larry King als Beispiel. Ich habe wirklich nicht schlecht gestaunt, dass auf Larry King Sendungen zu diesem Thema gemacht werden und der Skeptiker, der natürlich immer eingeladen werden muss, wobei ich mich inzwischen frage, wozu, aber okay, aber der ist natürlich da und der sah da also dermaßen schlecht aus, dass er einem fast schon leid hat. Und aber sehen Sie auch, dass zumindest die Medien sich eigentlich ernsthafter damit auseinandergesetzt haben?
Leider nicht, denn ich war jetzt vor kurzem, ist ein Dreivierteljahr schon wieder her, mit 6 Wissenschaftsjournalisten hier in München zusammen. Die waren sowas von dumm und uninformiert. Und immer, wenn ich ein bisschen was erzählen wollte, dann kamen die mit den Argumenten der Skeptiker auf einer banalen Ebene. Und zwar so albern, dass ich dachte, das gibt's doch gar nicht, dass die überhaupt vernünftige Wissenschaftsberichte schreiben. Aber es waren gute Leute, die, also gut würde ich jetzt nicht mehr so ohne weiteres behaupten, aber die haben gute Artikel geschrieben. Und sie haben gesagt, dieses Phänomen ist ausgelutscht, es gibt es nicht, es ist bloß noch lächerlich. Sie waren nicht bereit, überhaupt irgendwelche Beweise zu akzeptieren. Überhaupt irgendjemand. Ich wollte Ihnen sagen, wenn ihr doch bloß mal jemanden sehen würdet, der weint, wenn er über sein Erlebnis spricht, weil so ein Teller 50 Meter groß bis auf ein paar Meter über ihn dann auf der Autobahn gekommen ist und ihn praktisch immer so in Wellen angegriffen hat, sich wieder entfernt hat oder wieder zugekommen. Und wenn man das merkt, dass jemand vor vor Beklemmung immer noch weint beim Berichten, dann ist das nicht erfunden. Der hat das erlebt und das war so. Aber an solche Sachen gehen die nicht ran. Genau dasselbe ist mit den Entführungen. Wenn jemand, wenn er wieder in Hypnose, in diese Situation hineingebracht wird, aus dem Fenster springen will, dass man ihn gerade noch so rettet, so, vor Angst. Das sind so Sachen, wo da wird nicht gelogen. Das ist nicht erfunden. Also dieser posttraumatische Stresszustand, der basiert immer auf einer physikalischen Ursache. Das wird nicht einfach so über Nacht mal kurz erträumt oder halluziniert. Aber es wird nicht geglaubt und ich glaube, es ist vielleicht auch ganz gut so, denn der Mensch will Gewissheit und Sicherheit haben. Und die gibt ihm die etwas eingeengte Wissenschaft, also dieses Schmalspur-Weltbild, was wir haben. Denn dass, wenn wir diese Phänomene ernst nehmen müssten und das, was uns die Leute in ihren Erlebnissen erzählen, was zwar die Wahrheit ist, das lässt uns mit einer Ungewissheit und mit einer Angst zurück. Und das wollen wir nicht haben. Und wir können es auch den Leuten nicht ausreden und sagen, ja, aber das ist wirklich so merkwürdig gewesen. Man soll da also die Leute nicht irgendwie aufschrecken. Aber wenn es Leute gibt, die Wahrheit wissen wollen und die neugierig sind, ein paar Wissenschaftler, denen sollte man eigentlich helfen und denen sollte man auch sagen, was sie lesen sollten und wo sie hingehen sollten. Ich habe ja noch ein anderes Erlebnis gehabt. 1997 war ich bei der Rockefeller-Konferenz. Da sind 10 Leute aus der ganzen Welt zusammengekommen mit 10 Skeptikern. Und zwar hat der Rockefeller, der Berater von Clinton war, den Professor Starock von Stanford gebeten, mal die Leute zusammenzuholen, die physikalische Beweise für das Phänomen vorbringen konnten. Und ich war derjenige, der diese militärischen Radardaten brachte. Es wurde von diesen Skeptikern nichts akzeptiert. Sie haben die albernsten Ausreden vorgebracht, weil sie immer versuchten, das Ganze so in einer Art von Reduktionismus wieder in die Wissenschaft, wie wir sie heute kennen, hineinzupressen, damit man nicht neu umdenken muss. Dass ich dachte, wenn das so weitergeht, hat es keinen Zweck. Erlebnisse werden nicht akzeptiert, wenn sie eben so außergewöhnlich sind. Und das erleben wir jetzt seit 60 Jahren schon, dass nach 60 Jahren, wo das Phänomen uns also nun begleitet und immer näher rückt, es immer noch Leute gibt, die überhaupt nicht glauben, dass das Phänomen da ist. Egal, was es ist. Das ist für die Menschen, die nach uns kommen, wahrscheinlich auch eins der großen Rätsel.
Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, wir sind mit dem Ganzen noch lange nicht am Ende. Leider aber mit der Zeit heute, so leid es mir tut, ich muss auch hart aussteigen, ich würde es so gerne mit Ihnen jetzt überziehen, weil irgendwie in meinem Kopf tun sich Fragen über Fragen auf. Und den Umgang, den Sie da und auch die Art, wie Sie das schildern und wie Sie sich damit auseinandersetzen, ist absolut faszinierend. Und habe ich in der Art kaum je gehört, muss ich sagen. Aber leider sind wir am Ende der Sendung. Ein kurzes Schlusswort. Was würden Sie sich eigentlich wünschen, in welche Richtung sich diese Diskussion entwickelt? Wie soll das Ganze weitergehen? Vielleicht in ein paar Sätzen.
Wenn ich sowas sagen darf, dann wünsche ich mir natürlich, dass mein Buch gelesen wird, dass UFOs ein Missverständnis heißt.
Und genau, ja, das war
da auch. Wird eben auseinandergesetzt das pragmatische Wissen über die Sachen des Militärs, das völlige Desinteresse der Wissenschaft. Und auch, warum die Wissenschaft da nicht ran kann. Und als drittes, diese neue Wirklichkeit, mit der wir konfrontiert werden. Und was das für Konsequenzen für ein neues Weltbild hat. Und da kann man dann wirklich diskutieren. Ich habe einen Leser, der schon begeistert ist. Ich bin ja befangen, ich darf jetzt ja nicht anfangen zu loben. Aber ich habe mich gefreut, dass der erste Leser es eben toll fand.
Und das Buch wird heißen UFOs ein Missverständnis. Ist das jetzt schon raus?
Ja.
Okay, und ist das bereits schon erhältlich auf Amazon?
Nein, das kommt im Kopfverlag. Ich habe es da abgegeben.
Okay. Nicht, wenn die fertig sind. Wunderbar, ich werde es dann auch, wenn geht, verlinken von diesem Sendungseintrag. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Buch und mit Ihrer Arbeit und würde mich sehr freuen, wenn wir in Zukunft wieder mal über dieses Thema sprechen können.
Ja, gerne.
Ja, danke und auf Wiederhören. Auch.
Wiederhören.
Das nächste Mal Crop FM wird sicher wieder genauso schnell vergehen wie diese Sendung. Die hat es wirklich in sich. Aber das nächste Mal wird die Sendung wird es auch in sich haben. Es wird Andreas von Rethi zu Gast sein. Eh schon länger her, dass er das letzte Mal da war. Und es geht um diesen unscheinbar anmutenden Begriff, die Bilderberger und was sich dahinter verbirgt, um ungeklärte Selbstmordfälle etc. etc. Eine klassische Sendung mit Andreas von Rethi, würde ich sagen. Auf die ich mich schon genauso freue, wie ich mich auf diese heute gefreut habe. Und ich, ja, mir bleibt nur mehr übrig, mich zu bedanken bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder am 21. November 2008 mit Andreas von Rethi. Ja, bis dahin, macht es gut.